Sie hören den Kurier.
Das war ein Paukenschlag. Ohne Vorwarnung ist Norbert Hofer gestern als FPÖ-Chef zurückgetreten und hat damit seine Partei ordentlich am falschen Fuß erwischt. Denn abgesprochen war nichts. Auch einen Nachfolger hat Hofer nicht genannt. Nach einer ersten Schrecksekunde haben sich aber die ersten Kandidaten für die neue Nummer 1 in der FPÖ in Stellung gebracht. Der Machtkampf um den Parteivorsitz ist also eröffnet. Ich rede gleich mit dem Politikexperten Thomas Hofer darüber, warum Norbert Hofer hingeworfen hat, wer jetzt der neue starke Mann in der FPÖ wird und welche Rolle Heinz-Christian Strache noch spielen könnte. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Gestern kurz vor 17 Uhr ist es in der Kurierredaktion auf einmal hektisch geworden. In einem Tweet hat Norbert Hofer geschrieben: Heute ist mein erster Tag nach der Reha und mein erster Tag nach der Tagespolitik. Ich lege meine Funktion als Bundesobmann zurück und wünsche meinem Nachfolger alles Gute. Ja, und wir haben noch einmal die Zeitung umgestellt, eine Doppelseite produziert, online Artikel rausgeschossen und die ersten Stimmen eingeholt. Einen Tag später, also heute, stellt sich natürlich gleich die Frage, wer wird Norbert Hofer nachfolgen und was bleibt von seiner Amtszeit übrig? Aber beginnen wir mal ganz von vorne. 2016 betritt Norbert Hofer endgültig die große Bühne, als er zur Bundespräsidentenwahl antritt. Er unterliegt dem Grünen Alexander Van der Bellen nur knapp. Nach dem Ibiza-Skandal muss Heinz-Christian Strache 2019 als FPÖ-Chef zurücktreten und Norbert Hofer übernimmt die Partei. Die FPÖ ist nach dem Skandal auf 10% abgestürzt, doch Hofer kann die Partei stabilisieren und wieder in Richtung 20% führen. Geholfen hat dabei auch die Corona-Krise, die sich perfekt für Regierungskritik eignet. Allerdings gibt es bis heute sehr unterschiedliche Ansätze innerhalb der Freiheitlichen Partei, wie man mit dieser Kritik umgeht. Während Clubchef Herbert Kickl bei Corona-Demos Verschwörungstheorien bedient und sich im Parlament samt seinem Club über die Maskenvorschriften hinwegsetzt, spricht sich Hofer für eine Maskenpflicht im Hohen Haus aus und bekommt eine harsche Abfuhr. Selbiges Spiel beim Impfen. Und Hofer ist zunehmend ein König ohne Heer. Und als er letzte Woche auf Reha geht, bringt sich Kickl als Spitzenkandidat für die nächste Wahl ins Spiel. Hofer antwortet darauf in einem Interview: Wenn die Katze aus dem Haus ist, haben die Mäuse Kirtag. Der Kirtag, er dürfte gerade jetzt erst begonnen haben. Auch wenn Hofer mit seinem Rücktritt nicht nur die eigene Partei überrascht hat, auch sein jetziger politischer Konkurrent Heinz-Christian Strache reagierte auf Puls 4 erstaunt.
Also ich glaube, jeder war überrascht. Ich habe den Eindruck, dass die Belastung und auch der Druck offensichtlich in den letzten Wochen und Monaten zu groß geworden sind auf Norbert Hofer. Er war jetzt 3 Wochen auf Rehabilitation und hat offenbar jetzt am Ende dieser Reha diese alleinige Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, in welchem Zustand, war es aus der Emotion heraus, hat er die Nerven weggeschmissen, war es eine Weinlaune, darüber kann man nicht spekulieren, aber es ist schon sehr eigenartig und außergewöhnlich, das über einen Tweet mitzuteilen, den man dann gleich wieder löscht und bis dato kein Interview dazu gegeben hat. Also so gesehen hat es den Eindruck, es ist nicht strukturiert, nicht geplant gewesen, nicht koordiniert. Und es ist sogar jetzt so, dass der in den Statuten vorgesehene dienstälteste Obmann, nämlich Magister Harald Stephan, jetzt der neue Obmann ist. Also auch überraschend.
Harald Stephan wird also wohl der zeitlich kürzeste Parteiobmann der FPÖ werden. Um die Nachfolge Hofers ist bereits ein wilder Streit entbrannt. Noch gestern Abend hat FPÖ-Clubchef Herbert Kickl betont, für das Amt zur Verfügung zu stehen. Allerdings gibt es mit dem steirischen FPÖ-Chef und Ex-Minister Mario Kunasek auch einen Vertreter des gemäßigten Flügels. Er hat heute offiziell ein Antreten dementiert, dennoch werden ihm weiterhin Ambitionen nachgesagt. Ja, und dann gibt es auch noch die starke Wiener FPÖ. Deren Chef Dominik Knepp hat zuletzt betont, dass er sich vorstellen kann, die Partei als Spitzenkandidat in die nächste Wahl zu führen. Das war freilich vor dem Rücktritt Hofers. Und offen ist auch noch die Rolle von Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Heimbuchner. Er hat im Herbst Wahlen und kann die Unruhe in der Partei keineswegs gebrauchen. Auch er zählt eher zum gemäßigteren Flügel der Partei und hat stets Hofer unterstützt. Selbst will er allerdings nicht in den Ring steigen.
Ich werde nicht kandidieren. Ich habe im Herbst Landtagswahlen. Ich bin diesem Bundesland treu,
sagt Heimbuchner im Ö1 Mittagsjournal. Aber er hat auch gleich eine Warnung für seine Parteikollegen.
Ich werde Wien nicht aus den Augen lassen, aber Wien ist nicht immer so wichtig. Und da wäre es manchmal auch gescheiter, sich mit mehr Sachpolitik auseinanderzusetzen und dass das Wiener Intrigenspiel ein Ende hat. Von dem habe ich als Oberösterreicher nämlich genug.
Nach den Statuten müsste in den nächsten Wochen ein Parteitag abgehalten werden, wo dann der neue Parteichef gekürt wird. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, Kickl soll einfach gleich übernehmen. Aber geht das so einfach? Dazu begrüße ich jetzt den Politikexperten Thomas Hofer, weder verwandt noch verschwägert. Herr Hofer, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Vielen Dank für die Einladung.
Waren Sie ebenso überrascht von Hofers Rücktritt wie alle anderen?
Nun, vom Grundsatz her nicht, allerdings dann schon vom Zeitpunkt, das muss man schon dazu sagen, denn damit hat er natürlich auch verschiedene in der eigenen Partei am falschen Fuß erwischt, vor allem eigentlich seine Verbündeten, muss man sagen. Kickl war ja zwar auch auf einer Wanderung und es hat ihn da kalt erwischt, aber für ihn muss man sagen, dass da ein gewisses Etappenziel auch erreicht wurde. Für die Verbündeten von Hofer schaut schon anders aus, denn die können jetzt natürlich da am Beginn oder vor der Oberösterreich-Wahl nicht wirklich so manövrieren, wie sie das vielleicht gerne gemacht hätten, wäre der Wahlkampf nicht angestanden.
Ganz glücklich war ja Hofer nie mit seiner Rolle, aber warum eben gerade jetzt und ohne Vorwarnung? War das vielleicht auch ein Foul zum Abschied?
Ja, es war sicherlich so, dass er da jetzt nicht unbedingt Rücksicht genommen hat darauf, ob der Herr Kickl da jetzt quasi als einer dasteht, der bewusst am Obmannsessel gesägt hat. Das war ja für alle ganz offensichtlich. Also insofern wird er da schon auch eine Spitze losgeworden sein, auch mit dem einen oder anderen Interview, wo er sehr offen bekannt hat, dass er sich da eben nicht scheibchenweise demontieren lassen wollte. Mhm. Das ist auch so anzuerkennen, gar keine Frage. Aber Sie haben es am Beginn Ihrer Frage schon richtig formuliert. Ich glaube, die Kombination dritter Nationalratspräsident und angriffiger Oppositionschef, das ist nie zusammengegangen. Das ist Norbert Hofer nicht. Und insofern muss man sagen, dass schon in den vergangenen Monaten eigentlich Herbert Kickl derjenige war, der bundespolitisch jedenfalls den Ton angegeben hat. Und für mich war es auch nie, auch schon in den vergangenen Monaten, nicht ein großes Duell zwischen Kickl und Hofer, sondern eigentlich immer ein Duell, wenn Sie so wollen, zwischen Kickl und Heimbuchner. Denn das ist da eigentlich stark im Hintergrund, was jetzt sozusagen die Kickl-Skeptiker in der FPÖ angeht.
Mhm. Zu Heimbuchner wollte ich später auch noch kommen. Aber wenn wir uns mal die Partei anschauen, gibt es da wirklich genau diese zwei verschiedenen Lager, also das Lager Kickl und das Lager Hofer oder das Lager der Gemäßigteren eher, kann man das so sagen, oder gibt es da vielleicht auch mehrere Lager?
Nun, es gibt natürlich jetzt in einer Partei nie so eine ganz trennscharfe Linie. So wie ich das einschätze, ist es so, dass natürlich Herbert Kickl sich im Parlamentsclub der FPÖ eine echte Machtbastion aufgebaut hat. Diese Abgeordneten sind natürlich auch in ihren jeweiligen Ländern bzw. Bezirken verankert, das ist klar. Und Manfred Heimbuchner hat aber schon auch, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, nicht nur eine wirklich traditionelle, zusammen mit Wien immer die traditionell stärkste Landesgruppe, sondern einfach die absolut gesehen derzeit am besten aufgestellt ist. Die hat er hinter sich, ist auch der Chef klarerweise. Und natürlich geht es auch darum, welche Botschaft sendet man an die eigenen Funktionärinnen und Funktionäre aus. Und da war es natürlich bei Heimbuchner so, und ist es potenziell auch weiterhin natürlich, dass er sagt, na, mit mir gibt es schon auch eine Koalitionsfähigkeit. Mit mir gibt es einen leicht anderen Kurs, wenn es ums Thema geht, Russland-Kooperation, um das Thema Öxid, wie man 2016 gesehen hat, wenn es geht ums Thema auch Wirtschaftskurs. Da ist sicherlich Heimbuchner anders positioniert als Kickl, und das ist intern auch klar. Ich glaube, die größte Gruppe innerhalb der FPÖ ist eine, die eher abwartet, sich mal orientiert und schaut, na, mit wem wird es denn wieder am ersten den Erfolg geben. Und da gibt es eben diese konkurrierenden Botschaften nach innen von Kickl und von Heimbuchner. Kickl, der sagt so, wir machen jetzt brachiale Oppositionspolitik, damit kommen wir wieder auf eine gewisse Stärke und damit lässt es sich dann politisch ganz gut leben. Und im Übrigen schaut er, dass er Kurzweg bringt. Und Heimbuchner ist eben eher der Koalitionsorientierte, der ja auch in Oberösterreich nicht nur eine Wahl zu schlagen hat, sondern ja da auch wieder mitregieren will,
genau.
Dann nach dem 26. September. Und das ist schon, deutet schon an, dass das eine nicht unwichtige Richtungsentscheidung auch ist, vor der die FPÖ da steht.
Ich habe es ja anfangs auch schon angesprochen. Es ist die Frage, wer ist jetzt der Favorit auf den Chefsessel? Ist das wirklich Herbert Kickl? Und es gibt eben auch manche, die sagen, Kickl soll einfach die Partei jetzt mal übernehmen. Könnte er das eigentlich? Könnte er einfach ohne einen Parteitag die Partei übernehmen?
Nein, das muss schon so sein, dass er klarerweise da auch gewählt wird. Interimistisch macht das jetzt mal Harald Stephan. Das ist auch so vorgesehen, dass quasi der älteste, also auch der dienstälteste Obmann-Stellvertreter das mal übernimmt. Und dann gibt es im Statut schon so ein bisschen einen Bereich, wo jetzt nicht unbedingt drinnen steht, es muss unverzüglich einen Parteitag geben. Und das ist auch noch ein bisschen so eine Spielvariante, nicht? Kickl drängt da natürlich auf einen sehr raschen Parteitag. Er wollte auch Fakten schaffen, hat das dann möglicherweise früher erreicht, als er das sich selber gedacht hat. Warum? Weil er natürlich schon vor der Oberösterreich-Wahl auch Fakten schaffen wollte. Denn stellen Sie sich vor, und das ist durchaus eine wahrscheinliche Variante, dass man vielleicht Heimbuchner da ein ganz gutes Ergebnis in Oberösterreich zusammenbringt. Das würde ihn dann natürlich, wenn dann die Führungsfrage noch ungeklärt ist, noch einmal deutlich stärken, sein Lager noch einmal deutlich sozusagen nach vorne bringen.
Aber
und wenn Kickl da vorab schon Fakten schaffen kann, dann ist ihm das nur sehr recht. Im Umkehrschluss kann man sich natürlich und hat man sich gestern auch überlegt im Heimbuchner Lager, wie man vielleicht diesen Parteitag noch nach hinten verzögern kann, eben potenziell nach die Oberösterreich-Wahl, denn eines ist völlig logisch, ich habe es vorhin erwähnt, Heimbuchner wird jetzt den Teufel tun und sicherlich nicht selber in den Ring steigen, denn klar. Was wäre das für ein Signal in Richtung der oberösterreichischen Wählerinnen und Wähler, dass er sagt, quasi mitten oder am Beginn eines Wahlkampfs für Oberösterreich, dass er möglicherweise dann die Bundesebene auch mitbespielt, also das kommt da für ihn einfach zur Unzeit und das Problem ist zusätzlich, dass dieses Lager jetzt nicht wirklich einen zweiten strahlenden Kandidaten gleich in petto hat, den sie da quasi bringen können.
Da würde ich gerne noch eine Frage drauf stellen. Und zwar, kann man sich es überhaupt leisten, als Partei dann echt bis zum Herbst zu warten und derweil mehr oder weniger führerlos oder ohne starken Mann, und die FPÖ hat immer einen starken Mann an der Spitze gebraucht, da den Sommer zu bestreiten?
Ja, das ist natürlich ein Argument, das auf Seiten von Kickl auch ganz sicherlich ziehen wird. Das ist gar keine Frage. Gerade in der modernen Medienwelt ist das ganz schwer vorstellbar. Jetzt bei Licht besehen war es natürlich auch bisher schon so, dass eben, wie gesagt, diese Rollenkombination von Hofer als jedenfalls die Jure-Parteichef und eigentlich doch dritter Nationalratspräsident nicht wirklich zusammengegangen ist und dominant auf der bundespolitischen Ebene ja schon zuletzt Herbert Kickl war. Also insofern kann man sagen, gut, hält man vielleicht auch aus, aber Sie haben schon recht. Natürlich geht das mit der Medienrealität des 21. Jahrhunderts nicht zusammen. Und man hat auch gesehen, dass diese viel zitierte Doppelspitze, aus meiner Sicht war es vielleicht im Wahlkampf eine, aber dann spätestens seit Corona eigentlich nicht mehr. Da war das auch keine Doppelstrategie, wie oft gesagt wurde, mehr, sondern das war de facto eine offene Feldschlacht innerhalb der Partei, ja. Jedenfalls in den letzten Wochen und Monaten. Also da von einer Doppelstrategie zu reden, da braucht man schon sehr viel Fantasie. Also da hat man gesehen, dass das nicht geht. Und insofern ist es auch logisch bis zu einem gewissen Grad, denn wie Sie es richtig angedeutet haben, zuerst gab es da einen Jörg Haider, der über gut eineinhalb oder eigentlich zwei Jahrzehnte dominiert hat. Die Partei, dann gab es eben einen Heinz-Christian Strache, der das über fast eineinhalb Jahrzehnte getan hat. Und insofern gab es da jetzt oder gibt es schon eine Phase eben, wo ein gewisses Vakuum da entstanden ist.
Genau.
Das war nach Knittelfeld auch mal so der Fall, aber es ist jetzt natürlich auch aufgrund dieses massiven Einschlags von Ibiza auch offen zutage getreten.
Dann bleiben wir mal bei der Option, dass Kickl Parteichef wird. Ist da nicht die Gefahr schon groß, dass die FPÖ unter Kickl vielleicht dann Stimmen gewinnt, aber jedenfalls in keine einzige Koalition gehen kann? Denn selbst die ÖVP, und die waren ja schon in einer Regierung gemeinsam mit Kickl, haben ja mehr oder weniger gesagt, dass sie nicht mehr bereit sind, jemals mit Kickl nochmal zu koalieren. Das heißt, ich habe hier viele Stimmen vielleicht gewonnen, kann damit aber realpolitisch nichts umsetzen.
Ja, das ist genau der Punkt, das ist genau die Krux und das ist sicherlich auch ein Argument, das jetzt das Einbuchener Lager intern für sich verwenden wird, zu sagen, ja Freunde, es mag sein, dass das jetzt kantig ist und dass euch das gefällt und ja, es wird vielleicht ein paar mehr Mandate geben durch, aber in eine Regierung kommen wir so nicht so einfach. Mhm. Kickl spielt natürlich damit, dass er sagt, na gut, wir machen da so eine Art Kooperation mit Rot-Grün Neos, um Kurz wegzukriegen, aber natürlich eine echte Koalition, die gibt es mit Kickl wahrscheinlich nicht so schnell. Und wie Sie es angesprochen haben, die eine Konstellation, nämlich Türkis-Blau oder Schwarz-Blau, je nachdem, die wird in der Kombination Kurz und Kickl de facto unmöglich. Da gibt es zu viele auch persönliche Verwunderungen. Kickl war immer schon, auch lange vor Ibiza, eigentlich immer wieder ein ÖVP-Skeptiker, hat sich dann bestätigt gefühlt nach Ibiza aufgrund der Reaktion dann der ÖVP. Und insofern ist das de facto auszuschließen. Das ist für die ÖVP natürlich eine schlechte Nachricht, denn klarerweise hat man schon irgendwie darauf spekuliert und tut das ja generell gerne, dass man eben nach einer nächsten Wahl dann mehrere Handlungsoptionen hat. Und diese Option unter einer oder mit einer Kickl geführten FPÖ, die scheidet natürlich de facto aus.
Gut, dann schauen wir uns doch noch die anderen Kandidaten an. Dominik Knepp ist der FPÖ-Chef von Wien, hat sich da auch zuletzt schon mal geäußert, dass er durchaus sich vorstellen könnte, als Spitzenkandidat auch in die Wahl zu gehen. Jetzt hält er sich noch auffällig bedeckt, aber wie groß sind die Chancen von Dominik Knepp, die FPÖ zu übernehmen, wirklich?
Also ich glaube, die sind nicht groß. Ich glaube auch, dass diese Ankündigung, die er da gemacht hat, eine strategische Nebelgranate war, wenn Sie so wollen, und zwar eher auf Seiten des Manfred Heimbuchner. Warum? Und damals auch noch Norbert Hofer. Warum wollte er einfach sozusagen diesen Vorstoß von Kickl ein wenig nivellieren, sozusagen ein wenig verwässern, diese Diskussion? Das ist mehr schlecht als recht gelungen, aber ich glaube, dass das der strategische Hintergrund war. Dem Vernehmen nach hat sich ja Herbert Kickl einen anderen in Wien vorgestellt oder eine andere vorgestellt an der Parteispitze. Also da gibt es natürlich auch interne Befindlichkeiten, ist schon klar. Wie sich Knepp jetzt verhält, weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt schon eine strategisch knifflige Situation für das gesamte Heimbuchner Lager, denn natürlich könnte man hergehen, sagen wir mal, der Parteitag kommt relativ bald und da einen Gegenkandidaten aufstellen, der würde sicherlich auch einen gewissen Zuspruch bekommen, ja, da brauchen wir gar nicht reden. Die Frage ist, ob das reicht und wie sehr man sich da sicher sein kann, dass da das Kickl zu besiegen ist. Und selbst wenn das der Fall ist, es ist jedenfalls, oder es würde jedenfalls eine Situation eintreten, dass die FPÖ wieder einen zerstrittenen Eindruck macht. Und das kann eben, siehe oben, Manfred Heimbuchner nicht brauchen in einem dann virulenten natürlich oberösterreichischen Landtagswahlkampf. Also da sich jetzt auf offener Bühne in die Haare zu kriegen, einen Showdown auf einem Parteitag zu inszenieren, das muss man sich auch dreimal überlegen, ob man das wirklich will.
Einen Namen habe ich noch für Sie, Mario Kunasek, der steirische FPÖ-Chef und Ex-Minister, könnte auch ein Gegenpol zu Kickl darstellen, gehört ja auch eher zum gemäßigten Lager. Wie schätzen Sie seine Chancen ein oder ist das auch wieder nur eine Nebelgranate?
Nun, natürlich gibt es sicherlich Namen, die jetzt auch in diesem gemäßigten Lager ventiliert werden als potenzielle, vielleicht auch Kompromisskandidaten. Das ist schon länger diskutiert worden, auch innerhalb der FPÖ. Aber auch hier muss man natürlich sagen, Kunasek hat immer auch gesagt, er will jetzt in der Steiermark ein gutes Ergebnis jetzt dann bringen beim nächsten Mal. In einer Doppelrolle geht das nicht. Sie können nicht quasi da auf zwei Hochzeiten tanzen, das ist kaum bis nicht vorstellbar. Das, glaube ich, wissen die Beteiligten auch. Insofern muss man da einfach sehr vorsichtig sein und würde das natürlich auch schlicht und ergreifend einen Herrn Kunasek betreffen. Aber wie gesagt, er ist immer wieder als Kompromisskandidat gehandelt worden. Eines ist nur auch klar, in der jetzigen Situation, ja, schauen wir mal, wie die Würfel fallen und wie man sich da jetzt wirklich aufstellt, ob man da jetzt einen Gegenkandidaten bringt oder nicht. Kickl muss de facto kandidieren, der hat das jetzt oft genug gesagt, dass er bereit wäre. Also es wäre jetzt absurd, würde er das nicht machen. Ja. Da muss er schon durchziehen. Und insofern müssen sich jetzt die anderen überlegen, okay, wie weit wollen sie es eskalieren? Es gibt durchaus namhaften Widerstand gegen Kickl, das ist vollkommen richtig, das ist so. Aber die Frage ist eben rein aus parteitaktischem Kalkül, will man das jetzt wirklich eskalieren? Und das wäre natürlich so eine echte Kampfansage. Mhm. Und wie gesagt, Kickl da jetzt noch quasi zu überreden und zu sagen, na, mach's doch nicht. Also da kann Herbert Kickl nicht zurück. Also da würde er dann in der Öffentlichkeit das Gesicht verlieren. Und er hat sich positioniert jetzt in den letzten Monaten als sehr, sehr harter, unnachgiebiger, immer seine Linie haltend. Also insofern glaube ich nicht, dass er da jetzt in irgendeiner Art und Weise zurückziehen kann.
Das rechte Lager war ja immer wieder auch gekennzeichnet davon, dass man sich dann aufgesplittet hat und dann am Ende des Tages dann doch wieder auch zusammengekommen ist. Ich spiele da an auf Heinz-Christian Strache. Ist es irgendwie möglich, dass der innerhalb der FPÖ nochmal ein Comeback geben könnte?
Was weiß man schon in der österreichischen Innenpolitik, aber ich würde meinen, nein. Bei Kickl ganz sicher nicht. Herbert Kickl war einer der Ersten, der nach Ibiza sofort auf den Abgang, und zwar den klaren Abgang, ohne Hintertür quasi von Heinz-Christian Strache gedrängt hat. Es war dann einigermaßen skurril, auch vor einigen Wochen, als Heinz-Christian Strache sich dann an Norbert Hofer abgearbeitet hat, der damals eher noch versucht hat, irgendwie den Ausgleich zu suchen, Stichwort EU-Mandat etc. Also da versucht hat, keine Wellen entstehen zu lassen oder jedenfalls nicht den kompletten Bruch zu riskieren, der Strache eben da auf Hofer losgegangen ist und quasi so ein Inserat geschalten hat in Richtung Kickl. Ich glaube nicht, dass Kickl darauf eingehen würde als möglicher nächster Parteichef. Denn wie gesagt, er war da sehr, sehr klar um Abgrenzung bemüht und war auch persönlich sozusagen durchaus emotionalisiert aufgrund dieses Ibiza-Videos. Also das wäre dann doch eine Überraschung. Die FPÖ würde sich dann natürlich das nächste Problem wieder eintreten. Jetzt hat man gerade Strache besiegt in Wien, wenn auch mit hohen Kosten. Nicht? Man selber ist auch unter 10% gefallen, aber Strache hat es immerhin aus Sicht der FPÖ nicht in den Landtag geschafft. Also es wäre absurd, sich da ein neues, altes Problem quasi wieder einzuhandeln.
Okay, naja, die entscheidende Frage für Norbert Hofer wird natürlich sein, wie geht's mit ihm weiter? Wird er vielleicht doch noch als Bundespräsidentschaftskandidat nochmal antreten oder ist seine politische Karriere mit dem heutigen oder eigentlich mit dem gestrigen Tag endgültig vorbei?
Nun, an sich hat er ja Formulierungen gewählt, die diese Hintertür offen lassen, nicht? Ja, es ist auch ein wenig eigenartig, klarerweise, dass man da bleibt noch als dritter Nationalratspräsident. Mhm. Normalerweise tritt man zurück und das ist es dann. Aber er lässt sich eben bewusst diese Option offen. Ob es dazu kommt, ist fraglich, weil natürlich, jetzt müssen wir mal die Entwicklungen abwarten in den nächsten Wochen, was es die FPÖ direkt betrifft, wer es jetzt wirklich wird und ob es Kickl wird. Und dann ist natürlich die Frage, ob der jetzt unbedingt nächstes Jahr dann quasi immer ein Erinnerungsstück daran bräuchte, wie das vor seiner Zeit war. Also das ist auch ein bisschen schwierig, aber klar, jetzt in einem Bundespräsidentschaftswahlkampf hat sich Norbert Hofer schon einmal oder eigentlich was mehrmals wohlgefühlt. Also auszuschließen ist das offensichtlich nicht, jedenfalls nicht für ihn, denn er hatte bewusst eigentlich mit dieser Variante auch gestern quasi in der Stunde seines Rücktritts gespielt.
Thomas Hofer, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, und wir blicken jetzt ganz aktuell zur Pressekonferenz der FPÖ. Dort wird der Interimsobmann Harald Stephan den weiteren Fahrplan bekannt geben.
Das erste wird einmal sein, dass wir ein Bundesparteipräsidium abhalten werden. Das wird am kommenden Montag, am 7. Juni stattfinden. In dieser Sitzung am kommenden Montag wird es jetzt darum gehen, in einem großen Miteinander von Landesgruppen, Bundespartei, die Weichen für eine erfolgreiche Fortsetzung der freiheitlichen Entwicklung zu stellen. Dazu bedarf es natürlich eben in erster Linie der personellen Entscheidung, nämlich wer künftig die Partei als Obmann führen wird. Das entscheidende Gremium dazu ist der Bundesparteitag und wir werden daher am Montag auch eine Entscheidung treffen, wann und wie dieser Bundesparteitag abgehalten wird.
Generalsekretär Michael Schnedlitz hat jedenfalls gleich die Pressekonferenz dazu genutzt, die Einigkeit innerhalb der FPÖ zu betonen.
Die FPÖ liegt bei Umfragen bereits bei 20% wieder. Bei 20%, die zu verdanken sind der gesamten freiheitlichen Familie. Uns ist es auch wichtig zu betonen, dass wir unseren politischen Mitbewerbern nicht den Gefallen tun werden, dass wir uns jetzt in erster Linie mit uns selbst beschäftigen.
Es wird also am Montag wieder spannend werden. Wir bleiben weiter dran. Und ich verabschiede mich jetzt für heute. Noch einen schönen Abend und einen ruhigen Feiertag. Wir hören einander wieder am Freitag. Da werden wir mit der Politologin Katrin Steiner-Hemmele Bilanz über die Corona-Politik der Regierung ziehen. Es wird sicher spannend. Bis dahin kann ich euch auch noch die neueste Folge unseres Alles außer Corona-Podcast mit Michael Nirvarani, Klaus Eckel und Omar Sasam empfehlen, der heute Mittwoch on air geht. Wenn ihr mehr vom Daily Podcast hören wollt, abonniert uns auch gleich auf Apple Podcasts, Fire oder Spotify, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Und ich sage jetzt wie immer, bis bald. Passt auf euch auf, Elias Nadmesnik, over and out.